habe gedacht, ich muss meine Glaubensentwicklung abgeschlossen haben, bevor ich mich in die Gemeinde aufnehmen lasse und taufen lasse. Hat in der vergangenen Woche in einem Gespräch mir jemand gesagt, Zielpunkt von Taufe und Aufnahme in die Gemeinde ist doch, dass ich das Gefühl habe, jawohl, jetzt bin ich hier ja zu einem Schluss gekommen, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich hab's. Das Gegenteil ist der Fall. In Wirklichkeit trittst du mit einer Taufe, mit einer Aufnahme in die Gemeinde an den Startpunkt. Es wird in diesem Herbst, im Oktober, 25 Jahre her, wo ich mich entschieden habe, Pastor zu werden. Das war damals, dieser Entschluss war ein Ergebnis einer persönlichen und einer beruflichen Krise, in der ich noch einmal sehr viel für mich überlegt habe und dann zu dem Schluss kam, ich möchte einen neuen Weg gehen. Damals war ich voll der Überzeugung, mit diesem Entschluss Pastor zu werden, da bist du eigentlich so am Ziel angekommen. Jetzt hast du das, was du eigentlich gesucht hast, so wie es jetzt ist, wie jetzt dein Glaube ist, was du jetzt dir vorgenommen hast, wofür du dich jetzt entschieden hast, da bist du am Zielpunkt angelangt. Hätte mir damals jemand den Weg gezeigt, den ich in den darauffolgenden 15 Jahren zurücklegen habe müssen, ich glaube, ich hätte diese Entscheidung, diesen Entschluss sofort revidiert. Ich war aber damals völlig blind für die Notwendigkeit und das Ausmaß einer erforderlichen Glaubensentwicklung, um wirklich ein Jünger Jesu zu sein. Und ganz Ähnliches wird von dem Petrus erzählt. Er hat ja auch in einer sehr persönlichen und beruflichen Krise, das wird in Lukas 5 erzählt, den Entschluss gefasst, ich möchte ganz konsequent Gott nachfolgen. Ich möchte mit diesem Jesus gehen. Er hat seinen Beruf an den Nagel gehängt und hat sich berufen lassen, Menschenfischer zu werden. Petrus hat zweifellos zu den Besten im Team von Jesus gehört. Und er hat im Laufe der Zeit auch seinen Marktwert gespürt. Er hat gemerkt, er ist tatsächlich jemand in diesem Team. Er kann sich schon das eine oder andere leisten. Auf ihn kommt es an. Und dann sind Jesus und die Freunde an einem Festtag einmal essen miteinander. Und sie sitzen an diesem Abend noch lange zusammen. Und es heißt, sie redeten noch lange. Martin Luther hat in seiner Bibelübersetzung diese Passagen, die dann auf dieses Abendmahl folgen, überschrieben, Gespräche mit den Jüngern. Da hätte man gern Mäuschen sein wollen und hören wollen, was da alles besprochen worden ist. Und einige Dinge sind uns berichtet und da merken wir, da ist es schon ums Eingemachte gegangen. Jesus macht dem Petrus in einem dieser Gespräche mit den Jüngern klar, du, hör zu, dein Glaube, der steht, so stark das aussieht, auf sehr wackeligen Füßen. Es sind gehörige Glaubensschritte notwendig, dass du dich zu dem entwickelst, was du im Grunde genommen willst, wohin du willst. Aber du bist doch lange nicht am Ziel. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat eurer begehrt, dass er euch sieben möchte wie Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du irgendwann einmal dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Aber der Petrus, den kann ich mir lebhaft vorstellen, das hat ihn geschockt. Der hat ja ein wahnsinniges Selbstbild von sich gehabt. Bestimmt nicht zu Unrecht, aber dass Jesus ihm deutlich macht, du hast noch eine ganze Menge vor dir, das hat ihn geschockt. Und er hat gesagt, Jesus, wenn du jetzt vielleicht Angst hast, weil sie momentan die Messer wetzen, Petrus hat gesagt, horch zu, Jesus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aber Jesus bleibt dabei. Er sagt sogar zu dem Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus lebt in einer anderen Wirklichkeit wie Jesus. Er ist offensichtlich blind dafür, wo er wirklich steht und welche Notwendigkeit einer persönlichen Entwicklung für ihn noch besteht. Wie musste Petrus seinen Glauben entwickeln? Das ist Thema der nächsten Gottesdienste, die ich als Reihe Steps, also Schritte genannt habe, Glaubensschritte mit Petrus. Und drei Dinge möchte ich heute zunächst einmal ansprechen, auf dem Hintergrund dieses kleinen Textes, wo Jesus dem Petrus deutlich macht, auch du hast noch einen Weg vor dir. Drei Dinge, die sich Petrus vom Heiligen Geist im Laufe der nächsten Jahre hat sagen lassen müssen. Das erste ist, kläre deine Prioritäten. Kläre deine Prioritäten. Wir haben vorher eine Geschichte gehört, wie sie typisch ist für die Geschichten von Jesus. Ja, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen gewesen und dann macht er sich irgendwo auf den Weg, auf einem Berg, und die Jünger, die gehen ins Boot und schippern über diesen See Genezareth. Im Grunde genommen zunächst mal eine Idylle. Auch das gehört noch zu diesem Bild, das wir ja gewohnt sind, dass dann ein Sturm aufkommt und die Wellen hoch werden und es eine schwierige Lage hingibt. Und dann plötzlich sehen sie ein Gespenst und haben Angst und dann gucken sie und plötzlich merken sie, ja, das ist ja Jesus, der da auf dem Wasser entgegenkommt. Und der Petrus als erster sagt, Herr, heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Jesus sagt, okay, Petrus, komm. Und der Petrus geht dann und dann plötzlich sieht er die Wellen. Dann fängt er an zu sinken und Jesus greift nach ihm, zieht ihn raus und dann sagt er, Mensch, Petrus, du hast so einen kleinen Glauben. Vertraust du mir gar nicht? Und dann nimmt er ihn mit ins Boot. Und dann ist diese Geschichte aus. Eine typische Geschichte, an der viel vom Charakter des Petrus deutlich wird. Das erste, Petrus ist Autoritäten gegenüber unglaublich treu und ergeben. Ja, Jesus kommt, also die haben Angst, völlig durch den Wind, ein Gespenst. Und jetzt sehen sie, das ist ja Jesus. Und dann ist wie ein Schalter umgeknipst und der Petrus sagt, Herr, heiß mich auf dem Wasser zu dir kommen. Also ein absolut blinder Autoritätsgehorsam. Zack. Diese Autoritätshörigkeit, das ist so ein zweiter Punkt, die ist so groß. Er sucht ständig das Okay von irgendwelchen Autoritäten. Da sind sie mal unterwegs und dann kommen sie auch irgendwie so auf den Punkt, dass ein Mensch ja vielleicht auch Fehler haben könnte in der Beziehung, dass er anderen ihre Sünden nicht so vergibt. Und Petrus weiß nicht, meint der Jesus jetzt mich vielleicht? Und sofort sagt er ihm, Herr, wie sieht es aus? Reicht es, wenn ich meinem, der an mir gesündigt hat, wenn ich ihm siebenmal vergebe? Er will gleich irgendeine Regel haben und überlegt, was man machen kann, dass er auf der sicheren Seite ist. Das Dritte, was an dem Petrus in dieser Geschichte auffällt und das sich wie so ein roter Faden durch sein Leben zieht, ist so ein Blick für Gefahren und Sicherheitsrisiken. Ja, der Petrus läuft auf dem Wasser und plötzlich sieht er die Wellen und dann ist wieder, wie wenn ein Schalter umgeknipst ist, er vergisst alles und beginnt hoffnungslos zu sinken. Vorbei ist all die Sicherheit. Und ein Schüttelzug ist, dass der Petrus in Situationen, die angespannt sind, nur sehr schwer die Ruhe bewahren kann. Stress macht ihn unglaublich fertig. Entweder Panik, wie eben jetzt in dieser Situation, oder Aggression, wo Jesus verhaftet wird, dann greift er zum Schwert und will reinschlagen. Und ein fünfter Zug, den ich so ausmache, ein Charakterzug bei dem Petrus, ist so eine gewisse Feigheit, eine Furchtsamkeit. Im Hof des Hohen Priesters, wo dann plötzlich Jesus wirklich verleugnet. Wo ist das Problem? Das Problem von Petrus ist, dass für ihn alle Autoritäten auf der gleichen Ebene sind. Jesus sagt zu ihm, komm zu mir auf dem Wasser. Und Petrus, ganz klar, Jesus ist für ihn die Autorität. Er geht auf dem Wasser. Und dann sieht er die Wellen und dann beginnt er zu sinken, ganz klar. Die Wellen und Jesus, die Wellen und Gott, alle sind auf einer gleichen Ebene. Der Petrus differenziert nicht, dass die Wellen, die Stürme dieses Lebens, ja, das sind, was der Schöpfer tut und macht. Das Ergebnis vom Ganzen ist, dass er in einer unglaublichen Zerrissenheit lebt. Von den Stürmen seines Lebens ist er immer hin und her gerissen. Wir haben vorhin schon im Gebet daran gedacht, dass ja heute der 10-jährige Jahrestag des 11. November ist. Zwei Wochen nach diesem tragischen Vorfall sind meine Frau und ich nach New York gereist. Ich hatte da eine Tagung und dann wollte ich noch Archivarbeiten machen. Und es war lange geplant und wir sind da hingeflogen. Das Flugzeug war weitestgehend leer. Man konnte ganze Sitzreihen für sich alleine haben. Und man hat wirklich gemerkt, diesen Schock, der den Leuten in den Gliedern saß. Während ich da gearbeitet habe, hat sie, glaube ich, die erste Fahrt wieder auf dem Hudson River gemacht, wo dann wieder das Ganze freigegeben war. Und eben der Schock saß den Leuten echt in den Gliedern. Und ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst, wo die Kirchen waren brechend voll, wo ein Bischof gepredigt hat auf einem Universitätsgelände und hat gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da treibt? Diese Panik, seid ihr völlig durch den Wind? Natürlich ist das schlimm. Aber es ist doch kein Grund, dass wir jetzt plötzlich kopflos und hysterisch werden. Und hat da einen 5-Dollar- oder einen Dollarschein rausgezogen und hat gesagt, Mensch, auf jedem Dollarschein steht in Gott we trust. Und ihr fangt jetzt an rumzuspinnen. Das war für mich sehr eindrücklich, dass er in dieser Situation diese Geistesgegenwart gehabt hat und gemerkt hat, so schlimm das ist, es ist nicht auf dem gleichen Level. Jesus qualifiziert in dieser Geschichte die Angst als Sünde. Er sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Jesus sagt, in anderen Zusammenhängen macht er das deutlich. Er sagt, Leute, ihr sollt euch nicht zersorgen wegen eurem Leben. Dann sagt er, schaut, die Vögel an, die sorgen nicht und sie kommen doch im Leben durch. Du kannst durch deine Sorge nicht ein Jahr länger leben. Und Jesus macht deutlich, es geht darum, dass du tatsächlich Gott an die erste Stelle setzt in deinem Leben. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Dann wird euch das Lebensnotwendige zufallen. Wenn du in den Lebensstürmen nicht ständig lebenslang hin und her gebeutelt werden musst, dann beginne deine Prioritäten zu klären. Beginne zu klären, wer ist bei dir ganz oben dran? Oder ist, wenn es drauf ankommt, wenn es in die Stürme geht, Gott doch auf der gleichen Ebene? Das musste Petrus lernen. Der zweite Glaubensschritt für Petrus war, achte Menschen höher als Ordnungen. Achte Menschen höher als Ordnungen. Bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus, gab es einen sogenannten mittleren Keller. Es gab verschiedene Kellerräume, muss ja irgendwie sagen, wenn man oben ist, geht da und dahin, Also es gab den mittleren Keller. Im mittleren Keller war Obst in Eindünstgläsern, war Marmelade, waren Saftflaschen, Heere von Saftflaschen, waren Wurstbüchsen. Und die lagerten dort. Und es hieß, geh in den mittleren Keller und hol Saft oder hol Marmelade, dann war das immer ein schwerer Weg. Weil ich habe bei uns so ein Marmeladenglas gesucht oder so ein Eindünstglas. Ich meine, das sieht auch schon so aus wie aus dem Laboratorium für irgendwelche Innereien eingelegt in Spiritus. Aber bei uns zu Hause, also war vor allem die dritte und vierte Reihe im Regal im mittleren Keller, war gefürchtet. Da war nämlich so eine Schimmelschicht auf dem Glas. Das war ganz normal. Also ich denke, die, wo älter sind, werden das wissen. Das war völlig normal. Oder auf der Marmelade. Da war, entweder war es auskristallisiert irgendwann, dass du wirklich einen Hammer gebraucht hast, um reinzustechen, oder war wirklich Schimmel drauf. Und die Mutter hat halt den Löffel genommen, den Schimmel weg und fertig auf den Tisch. Also so einfach ging das. Und meine Oma hat gesagt, mit dem Schimmel kann man gut singen. Ja, meine Oma hat zu uns gesagt, durch den Schimmel kann man gut singen. Ja, so einfach war das. Oder man hat gesagt, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Man muss nur aus der Not eine Tugend machen. Die Höhe war einfach, dass meine Eltern irgendwie, mein Patenonkel war Metzger, und irgendwie sind sie draufgekommen, Schweinskopfsülze schmeckt gut. Dann haben sie also wirklich von einem halben Schwein Dosen gemacht mit Schweinskopfsülze. Da war ein Riesenregal, wir haben nur noch Schweinskopfsülze gegessen. Okay, so war das. Wenn du musstest in den mittleren Keller, dann war das nur verhaltene Freude. Ich finde das ein sehr gutes Bild für Glauben, für den Glauben vieler Gläubigen. Für den Glauben, den viele gläubige Menschen anbieten. Der ist nämlich auch oft sehr schimmlig, sehr abgestanden, sehr eintönig, sehr leblos. Und dann hat man auch so Floskeln drauf, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Das war schon immer gut, es hat schon immer gepasst. Wir machen nicht wie die Welt und all solche Floskeln. Jesus hat die Leute nicht mit Eingemachten abgespeist, sondern er hat ihnen lebendiges, frisches, authentisches gegeben. Nichts aus der Büchse, sondern etwas, wo noch nach Leben gerochen hat. Wenn man wirklich, also wir haben ein halbes Jahr schmerzmäßig Schweinskopfsülze gegessen. Ich weiß es noch, da hat man wirklich nach einer frischen Wurst sich gesehnt. Aber Leute, genau das machen wir oft. So geben wir unseren Glauben, so geben die etablierten Kirchen den Glauben in der Regel weiter. Kein Deut anders. Das ist die Realität. Jesus, der hat Zugang bekommen zu Leuten, und Leute bekamen Zugang zum Glauben durch Jesus, deswegen, weil er dort, wo die Leute waren, die Bedürfnisse dieser Leute wahrgenommen hat. Der hat ihnen nichts aus dem Keller angeboten, seiner Synagoge, sondern er hat ihnen das angeboten, was ihm momentan auch hilft, das Leben zu bewältigen. Jesus, und dann kamen Leute zu ihm, was weiß ich, Leute, die völlig anders geglaubt haben, in ganz anderen Glaubenskategorien. Zum Beispiel ein römischer Hauptmann, der keinen blassen Dunst gehabt hat vom liturgischen Ablauf des Synagogengottesdienstes oder wie sich's gehört, dass man in Glaubenssachen miteinander umgeht. Jesus hat die Leute nicht über irgendwelche Ordnungen springen lassen, wenn sie nicht dazu bereit waren, hat er gesagt, dann geht's halt nicht, dann musst du noch warten oder du bist halt ungläubig. Jesus ist zu den Leuten gegangen. Er hat sehr genau den Inhalt von der Form trennen können. Jesus ist deswegen sehr kritisiert worden. Die Leute haben zu ihm gesagt, warum isst du mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Heiden, mit den Andersgläubigen? Später hat auch Petrus diese Fragen mitbekommen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 11, lesen wir über Petrus, dass Petrus auch mit einem römischen Hauptmann, Cornelius, konfrontiert war. Und er musste auch überlegen, wie kann ich diesem Mann den Glauben anbieten? Kann ich dem das Eingemachte, was vielleicht 500 Jahre in unserem Judentum gut war und irgendwie geholfen hat, da wir heute keine Ahnung mehr hatten, was da eigentlich lebendig ist an dem Ganzen, kann ich das dem anbieten? Und er kam zu dem Ergebnis, nein, ich muss das anders formulieren. Und Petrus hat es gemacht, genauso wie Jesus. Und dann plötzlich ist Feuer unterm Dach. Da wird erzählt in Apostelgeschichte, Kapitel 11, es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in dem jüdischen Lande waren, dass auch die Heiden, also die Andersgläubigen, Gottes Wort angenommen haben. Und als Petrus nach Jerusalem kam, stritten mit ihm die, die aus den Juden waren und sprachen, du bist gegangen zu Männern, die nicht Juden sind und hast mit ihnen gegessen. Genau das Gleiche, wie sich Jesus vorgeworfen haben. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass plötzlich Ordnungen und Traditionen gleichwertig werden wie die Menschen. Der Inhalt wird mit der Form verwechselt. Die Kleiderordnung wird plötzlich zum Inhalt erklärt. Wir haben vorher dieses Theaterstück gesehen, das ist Wirklichkeit gewesen. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, man hat den Leuten nicht den christlichen Glauben gebracht, vielfach in den Kolonien. Man hat ihnen englische, deutsche, amerikanische Kultur gebracht und hat gesagt, wenn du dich so kleidest oder wenn du dich so bewegst, dann bist du Christ. So ein Blödsinn. Das macht heute einen Großteil der Probleme aus. Den Leuten hat man nicht das Evangelium vielfach gebracht. Den Leuten, denen hat man, irgendwelche politischen Vorstellungen des Westens gebracht. Kaschiert im Christentum. Das Problem ist, den Menschen, die bedürftig sind, wird der Zugang zum Glauben verwehrt. Deswegen sagt Jesus in diesem Gespräch mit dem Petrus nach diesem Abendessen, wenn du aber diesen Glaubensschritt tust, dann stärke deine Brüder. Er hat gemerkt, der Petrus, der hat vielleicht gute Ideen, aber er kann nicht wirklich zur Hilfe für die anderen werden, wenn er so weiterlebt. Er kann den anderen nicht wirklich dienen. Wir gehen ja jetzt, vorher, wo wir von der U-Bahn hergelaufen sind, habe ich zu meinem Sohn gesagt, zum Ruben, in 90 Tagen spielen wir hier Weihnachtslieder. Also dann ist da vielleicht Schnee und dann kommt wieder Weihnachten und wir erinnern uns, was Weihnachten bedeutet. Weihnachten bedeutet Gott, und die Bibel sagt, Weihnachten bedeutet, Gott wurde Mensch an allen Ordnungen und Traditionen vorbei, nämlich die Andersgläubigen, die Nichtfrommen, die Armen, die waren die Ersten an der Krippe. Und Paulus sagt, Gott hat sich von allem, was in irgendeiner Form ihm Ansehen hätte bringen können, entäußert und ist Mensch geworden, wie du und ich. Jesus sagt einmal im Gespräch, wie sie miteinander diskutieren, wo er auch manche Ordnungen nicht so hoch gehalten hat, der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Wenn man die Apostelgeschichte liest, es ist eine spannende Geschichte, ich lese ab und zu, um einfach so irgendwie Illustrationen zu haben, auch für das, was in den Paulusbriefen steht. Da geht es mir manchmal wie beim Karl May lesen. Mich hat es immer furchtbar aufgeregt, wenn dann so die langen Predigten vom Karl May kommen, die langen Passagen, wo er so rumphilosophiert, habe ich schnell überblättert. So geht es mir in der Apostelgeschichte auch manchmal, dass wenn der Paulus oder der Petrus dann zu predigen beginnt, dann denke ich, ja, jetzt gehe ich auf die nächste Seite, das kann ich mir sparen. Aber wenn man diese Predigten jetzt mal unter unserer Fragestellung genau anguckt, dann erkennt man was ganz Interessantes. Zwei Predigten von Paulus als Beispiel. Einmal ist der Ort in Antiochien, einmal in Athen. Einmal ist es in der jüdischen Kultur, einmal ist es in der griechischen Kultur. Einmal sind die Adressaten, die Leute, die er anspricht, Juden. Und einmal sind die Leute, die er anspricht, Griechen. Also Leute mit einem ganz andersartigen Glaubenshintergrund. Die Themen sind immer die gleichen. Gott, Mensch, Jesus, Glaube, Verheißung. Aber bei den Juden spricht er von Israels Bundesherr, wenn er von Gott spricht. Und bei den Griechen spricht er ganz abstrakt vom Schöpfer. Wenn er von den Menschen, vom Menschen redet und was ihn ausmacht, sagt er bei den Juden, der Mensch, der kapiert nicht, was es mit dem Sohn Davids auf sich hat. Das wäre bei den Griechen Sprache Kanaans. Da redet er davon, dass der Mensch den Schöpfer mit der Schöpfung verwechselt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben zwar die gleichen Themen, aber ganz, ganz andersartige Worte, ganz andere Sprache. Der zweite Glaubensschritt für Petrus ist, er musste lernen, Menschen, Ordnungen, den Menschen höher zu achten als irgendwelche Traditionen und Ordnungen. Noch etwas Drittes war wichtig. Gehorche Gott mehr als Menschen. In diesem kleinen Abschnitt über jenes Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern sagt Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. 2 Stunden später hat er ihn 3-mal verleugnet. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das für diesen Petrus bedeutet hat, als er plötzlich gemerkt hat, ich habe so schlimm versagt. Ich habe so sehr versagt. Wie muss Petrus sich gefühlt haben? Das Problem ist, dass er Menschen gleichwertig mit Gott angesehen hat. Und so berichtet im Evangelium auch einmal so in einer stillen Stunde, nimmt Jesus seine Freunde zu sich und sagt, Leute, wie denkt ihr über mich, wer ich bin? Und der Petrus rückt als erster raus, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Für Petrus war Jesus Gott in Person. Und dann kommt er in den Hof des hohen Priesters und da kommt eine Frau, die sagt, sag mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und wie wenn ein Schalter um ist, nein, ich kenne den nicht. Diese Frau ist für ihn auf der gleichen Stufe wie Gott. Diese Menschenfurcht ist eine Konsequenz, die daraus kommt, die uns unglaublich zu schaffen machen kann in unserem Leben. Dass du dich vom Lob und Tadel anderer abhängig machst. So viele Menschen gehen durchs Leben und fühlen sich abhängig vom Lob und Tadel anderer Menschen. Sie machen in ihrem Leben einen Zickzackkurs, einfach deswegen, weil sie ständig Angst haben, es denkt jemand schlecht über sie. Sie tun alles dafür, dass sie Lob bekommen. Sie fürchten alles, damit sie ja keine auf den Deckel bekommen. Gott spielt gar keine Rolle. Jesus sagt einmal, so ähnlich wie in den Sätzen vom Nichtsorgen um die Kleidung, auch, was fürchtet ihr euch vor den Leuten, die euch körperlich zusetzen können? Und dann kommt er auch an dieser Stelle auf den Vergleich mit den Vögeln und sagt, schaut die Spatzen draußen an, die kauft man für ein paar Kreuzer. Und trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel und keiner fällt vom Himmel, ohne dass er es will. Und seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Darum, warum fürchtet ihr euch vor den Leuten? Für Petrus war das ein Prozess, aber er hat es gelernt. In der Apostelgeschichte lesen wir im Kapitel 5, dass er wieder einmal zum den hohen Priester muss in diese Behörde. Und dann wird er auch wieder vor die Frage gestellt, was hast du mit diesem Jesus zu tun? Und diesmal sagt er, ich muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und deswegen stehe ich dazu. Aber es war ein lebenslanger Prozess. Wir lesen dann in einem der Paulusbriefe, dass sie in Antiochien waren, der Petrus, die Gemeinde, und in dieser Gemeinde in Antiochien waren sehr viele Ausländer, sehr viele Leute, die aus anderen Kulturen in dieser Gemeinde waren. Und da ging es halt nicht so zu wie in Jerusalem, wo man die jüdische Liturgie gefeiert hat. Da hat das überhaupt nicht viel gegolten. Und Petrus, für den war das vollkommen in Ordnung, der hat das kapiert gehabt. Und dann kam Besuch von Jerusalem. Zwei oder drei, vielleicht haben sie einen geistlichen Vortrag dort in Antiochien gehalten. Die kommen da und Petrus ist, wie wenn der Schalter umgeknipst wäre. Plötzlich trennt er sich von diesen Ausländern, plötzlich fängt er an, in jüdischen Vorstellungen zu faseln, plötzlich spricht er Sprache Kanaans und dann rauschen Paulus und Petrus ganz ordentlich zusammen und kriegen einen Krach, weil Paulus sagt, so geht das nicht. Du kannst doch nicht plötzlich die Leute im Regen stehen lassen, bloß weil da irgendwelche Gestalten von Jerusalem kamen, die meinen, sie wären's. Aber im Grunde genommen wirklich Schimmliches verteilen, das hat doch keinen Wert. Also es war ein lebenslanger Prozess für diesen Petrus. Und trotzdem war es entscheidend für ihn, dass er diesen Glaubensschritt tut, Gott mehr zu gehorchen wie den Menschen. Im Erdkundeunterricht hat man, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber da nimmt man so Themen durch, wie, was weiß ich, Gewässer. Das hat mich immer nur in der zweiten Linie so sehr interessiert. Aber was weiß ich, es Seen gibt und Flüsse gibt und all diese Dinge. Und dann gibt es einen Begriff, der heißt Altwasser. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was ein Altwasser ist. Wisst ihr das? Das haben wir gelernt. Also, ja, ein Altwasser. Das ist also ein Stück von einem Fluss, das durch eine Natursache abgeschnitten worden ist vom Fluss und jetzt so ein Tümpel ist und als Tümpel vor sich hin dümpelt. Und irgendwann, wenn es nicht so genug regnet, dann wird er einmal austrocknen. Gemeinden der zweiten und dritten Generation gleichen oft solchen Tümpeln. Sie sind vom Fluss abgeschnitten. Die Großelterngeneration, die hat noch tatsächlich erlebt, dass der Glaube ein Fluss ist und dass der durch eine Welt fließt und dass es da Strömung gibt und dass es da Reibung gibt und dass der Glaube lebendig ist. Aber die zweite und dritte Generation hat davon nichts mehr gewusst, sondern in der ersten Generation, da hat man einen Glauben für sich gefunden und den hat man begonnen zu konservieren und in Büchsen zu tun und den pflegt man in seinem Tümpel, aber er hat mit der Außenwelt gar nichts zu tun. Wenn dann jemand kommt von außen, dem gönnt man so eine Büchse und sagt, das ist aber lecker. Ja, das ist im Grunde genommen der Vorgang, den wir vorhin in dem Anspiel gesehen haben, wie Missionare in der Kolonialzeit ihre Kultur, so fügen wir auch oft ins Evangelium unsere Vorstellungen hinein. Was weiß ich, Vorstellungen von Kirchenbänken, Vorstellungen von Kleidung, dass man einen Talar tragen muss oder dass dieses oder jenes im Gottesdienst sein muss. Jesus hat die Gemeinde ganz anders sich vorgestellt. Was weiß ich, wie so eine Felsenbucht, ja, am Ozean, so eine Felsenbucht, wo sowieso eine wahnsinnige Strömung ist und Wellen sind. Und dann gibt es manchmal 14 Tage, wo es regnet und wo wirklich Sturm ist. Und dann sieht man keinen Grund, dann ist alles nur aufgewühlt. Und wenn man vielleicht mit dem Auto vorbeifährt im Urlaub, denkt man, ja, da kann ja gar nichts sein, da kann es ja gar nichts werden. Und dann ist noch Ebbe und Flut, also unglaublich. Aber wenn man das untersucht, in der Biologie lernt man, dass das richtig lebendige Ökosysteme sind, wo es große Fische gibt, kleine Fische, Krebse, alles. Ein buntes Leben und eine Artenvielfalt. Warum? Weil der Ozean tagtäglich das Ganze durchspült und reinigt und säubert. Der Platz von Gottes Gemeinde ist in der Welt. Da wird sie gesäubert. Das ist wichtig für die Hygiene der Gemeinde. Da passt man sich in der Sprache, in der Praxis, im Lebensstil an und bleibt up to date. Wenn Jesus sagt, Simon, pass auf, der Teufel geht umher und möchte euch verschlingen oder möchte euch sieben, dann sagt er, pass auf, der Teufel möchte dir deinen Tümpel schmackhaft machen. Er möchte dir schmackhaft machen, dass sowas, und wenn es noch so verschimmelt ist, gut schmeckt, dass man vom Schimmel gut singen kann. Jesus wünscht sich, dass darin der Glaube nicht erstickt. Gemeinde wird ihre Mission erfüllen, wenn sie sensibel ist für die Versuchungen, wenn sie bereit ist für eine lebenslange Umkehr. Ja, eine Gemeinde, unsere Gemeinde hat vor 80 Jahren begonnen. Aber sie muss lebenslang, solange diese Gemeinde existiert, bereit sein für die Umkehr, bereit sein für die Änderung, bereit sein für eine Glaubensentwicklung. Dafür möge Gott uns Gnade schenken. Amen.